ganz herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 14. Februar, zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Hallo Alfred.
Hallo.
Wir schauen auf diverse Werte aus dem Elektromobilitätssektor. Es gibt diverse Zahlen, die vorgelegt wurden, wo wir auch drüber sprechen werden. Wir starten aber mal auch mit Zahlen, die Inflationsdaten, ja, die heute Nachmittag veröffentlicht werden. Wir wissen sie um diese Zeit zur Aufzeichnung der Sendung noch nicht.
Aber, ja, schön, wenn wir sie schon wissen. Das,
ja,
wäre toll.
Ja, dann wüsste man vielleicht auch, wie der Markt reagiert. Was rechnest du, womit rechnest du? Wie könnte
das ist unheimlich schwer. Also sowohl die Zahl zu prognostizieren, als auch die Reaktion des Marktes. Selbst wenn man jetzt wüsste, wie die Inflation wird, könnte man das noch schwer vorhersagen. Eins ist sicher, wir werden heute wieder größere Kursausschläge sehen. Das haben wir bei den letzten Inflationsdaten eigentlich immer gehabt. Denn das ist so ziemlich die wichtigste Zahl, die wir im Moment haben. Denn danach vor allem richtet sich dann auch die US-Notenbank, die weitere Zinspolitik. Und das ist ja das, was den Aktienmarkt seit Monaten umtreibt. Also wir sehen es hier, das sind die letzten Monate. Wir hatten bis zum Sommer einen Anstieg, dann einen Rekordwert im Juni, 9,1% jährliche Inflation. Und dann ging es nach und nach nach unten. Im Dezember waren wir bei 6,5. Und für den Januar wird jetzt erwartet eine Inflationsrate von 6,2%. Also nochmal ein Stück tiefer. Allerdings im Vergleich zum Vormonat ein Anstieg um 0,5%. Die Amerikaner schauen ja immer gerne auf die monatliche Veränderung. Also alles unter 6,2 ist natürlich gut, alles drüber ist schlecht. Und ja, das kann man schon mal definitiv sagen, wie es am Ende ausfällt und wie die Reaktion ist. Es geht dann noch um die Kernrate, wenn man nämlich die Energiepreise rausrechnet. Also man kann das dann auch vielfältig interpretieren. Das werden hinterher dann andere machen. Wichtig ist nur, dass diese Zahl natürlich Märkte bewegen wird. Und es wäre natürlich schön, wenn dieser Trend sich auch fortsetzen würde. Also wenn wir tatsächlich jetzt nicht gleich nochmal 6,5 haben, sondern tatsächlich 6,2 oder vielleicht sogar ein bisschen weniger.
Wer weiß. Da sind wir nochmal übergeordnet, wo wir herkommen, genau, in den letzten Jahren.
Eben hat man gedacht, wir sind schon fast bei Null. Ja. Sind wir nicht. Wir sind immer noch ziemlich hoch. Das sieht man ja hier. Selbst die 6,2, da kommen wir ja immer noch nicht in die Region. Wir hatten ja über Jahre hinweg, man sieht es ja, Inflationsraten von 2%. Das ist ja die Zielmarke der US-Notenbank, diese 2% wieder zu erreichen. Dann gab es diesen Inflationseinbruch zum Corona-Start. Ja, und jetzt seit eben Mitte 2021, aber auch Corona-bedingt in erster Linie, denn diese Inflation kommt ja nicht dadurch, dass auf einmal die Nachfrage so groß ist nach Produkten, sondern durch eine Angebotsverknappung, durch hohe Frachtraten. Und ich habe es ja gesagt, viele dieser Indikatoren, die diesen Preisanstieg ausgelöst haben, sind schon wieder auf dem Weg nach unten oder sind schon wieder unten, wie zum Beispiel die Frachtraten. Also wenn nicht jetzt Entspannung, ich glaube, in den nächsten Monaten werden wir deutlich fallende Inflationsraten sehen.
Heute, ja, Dienstag 14.30 Uhr wird es die Daten geben. Ja. Wir können ja dann bei nächster Gelegenheit nochmal drauf schauen. Oder man kann sich auch natürlich auf deaktionär.de jederzeit dann nach der Zahlenvorlage informieren. Jetzt schauen wir auf ein paar Einzelwerte. Tesla, wir hatten ja jetzt öfter schon hier gestanden. Du hast gedacht, na gut, so kann es nicht weitergehen, was den Anstieg angeht. Jetzt ging es tatsächlich mal, wurde ein bisschen Luft rausgenommen. Oder?
Ja, wir sind jetzt wieder unter 200, also knapp drunter. Viel passiert ist da jetzt auch noch nicht. Aber es gab zumindest mal wieder ein, zwei schwache Tage, nachdem man ja gedacht hat, Tesla steigt jeden Tag oder jeden Tag 5-6% oder noch mehr. Das ist auch vollkommen normal, das ist auch gesund. Es gab jetzt auch gar nicht so viele neue Nachrichten. Es gab jetzt auch keinen Grund für diesen Kursrücksetzer, bis auf die Tatsache, dass eben das überfällig war. Es gab einen Ron Barron, der gesagt hat, sein Ziel ist $1,500. Muss ich gerade noch mal schauen, das ist dann schon ordentlich. Bis zum Jahr 2030, weil er tatsächlich an die 20 Millionen Autos glaubt, die Tesla dann verkaufen kann. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass es ist machbar. Es ist ein Ziel, da ist natürlich noch viel Zeit dahin und viel zu machen. Dann hat George Soros Aktien gekauft. Also es gab so ein paar Investoren, die zu Wort gemeldet haben. In erster Linie positiv, aber natürlich gibt es auch wieder jede Menge negative Stimmen, die sagen, ja, jetzt ist Tesla wieder zu teuer und das Schlimmste kommt erst noch. Also wie gehabt, die Meinungen gehen ja sehr weit auseinander. Meine Meinung ist bekannt. Ich bin langfristig davon überzeugt, dass die Aktie noch viel weiter steigen kann, dass Tesla auch noch viel mehr Potenzial hat. Vielleicht noch ganz interessant, als der Ron Barron sein erstes Tesla-Investment gemacht hat im Jahr 2014, hat Tesla im Jahr 30.000 Autos verkauft. Das ist seine größte Position und die behält er auch. Also insoweit, dem Mann kann man durchaus mal trauen.
Und du hast auch noch was zur Untermauerung eurer Meinung, sag ich jetzt mal. Dann ist ja dieselbe, ja, beim Ron, genau, mitgebracht.
Der Ron und ich.
Verteilt euch eine Meinung und jetzt schauen wir mal auf eine Grafik im Vergleich. Die Verkäufe zu BYD noch und VW sehen wir gleich noch.
Genau, aus diesen 30.000 sind mittlerweile 1,3 Millionen geworden im letzten Jahr. Das Rote ist Tesla. Und man sieht, dass der Vorsprung gerade zu Volkswagen, wenn man mal hier schaut, da waren es gerade doppelt so viele Autos, also Elektroautos, Volkswagen Elektroautos und Tesla Elektroautos. Jetzt ist dieser Abstand doch deutlich größer geworden. Man sieht, das Wachstum bei Volkswagen in diesem von dem letzten auf dieses Jahr ist kaum vorhanden, während BYD extrem gewachsen ist. Man hat seine Elektroautozahlen, das hier sind reine Elektroautos ohne Plug-in-Hybride, glattweg verdreifacht. Und jetzt ist also BYD der größte Konkurrent von Tesla geworden und Volkswagen so ein bisschen hinten rausgefallen. Dieses Jahr kann man mal gespannt sein, wo es rausläuft. Tesla selbst sagt ja offiziell 1,8 Millionen. Elon Musk sagt eher Richtung 2. Und das wäre dann die Wachstumsrate, die man eigentlich anstrebt von 50%, das wären sogar über 50%, 700.000 auf 1,3 Millionen, ja, über 50%. Also ich bin mal gespannt, wir sind alle mal gespannt mit den gesenkten Preisen. Auf jeden Fall hat man sich ordentlich zusätzliche Nachfrage geschaffen.
Und dieser fulminante Anstieg hat fast dazu geführt, dass Elon Musk wieder reichster Mensch der Welt ist. Hat am Donnerstag, glaube ich, 3 Milliarden gefehlt zu...
Das sind immer Zahlen, die sind, ich weiß nicht, wen das interessiert, also mich nicht.
Herrn Musk vielleicht, wobei aber jetzt erster oder zweiter ist wahrscheinlich auch nicht.
Das glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Wir schauen auf den Elektroautobauer NIO an dieser Stelle, denn da haben wir auch drüber gesprochen, dass der Januar nicht so gut lief wegen des Neujahrsfestes. Genau. Da waren ja Dutzende Feiertage, nein, nicht ganz so viele, aber trotzdem ein paar. Jetzt ist Februar, keine Feiertage und jetzt, was wird erwartet für diesen Monat?
Ja, es gibt ja schon die ersten Indikationen, es gibt immer die Versicherungszulassung und da sieht es deutlich besser aus für den Februar. Der Januar war wirklich eine Ausnahme, schlechter Monat, weil über eine ganze Woche gefehlt hat wegen des Neujahrsfestes. Also es sieht gut aus, dass der Februar besser wird, nicht nur für NIO, sondern auch für die anderen, XPeng, Li Auto, auch für Tesla, die ja auch von dem Neujahrsfest betroffen waren. Die Aktie von NIO allerdings hat sich wieder so ein bisschen an die Tiefstände angenähert. So diese, wir waren ja mal kurz sogar unter 10 Dollar, jetzt sind wir wieder bei 10. Das ist natürlich nicht schön, aber es ist auch gleichzeitig eine Chance, denn es gibt jetzt keinen Grund, warum jetzt da nochmal ein Ausverkauf stattfinden sollte, eher im Gegenteil. Es gibt wirklich ermutigende Zahlen von NIO. Vielleicht haben wir eine Grafik habe ich noch mit dabei. Ja, bei den Limousinen hat man nämlich tatsächlich, ich glaube, das sind die Zahlen sogar vom Januar, obwohl der Januar so schlecht war. Gut, das ist jetzt der Vergleich zu den anderen, die natürlich jetzt auch keinen guten Januar hatten. Insoweit kann man das ganz gut vergleichen. Bei den Limousinen ist man immerhin mit der Mercedes C-Klasse gleich auf jetzt in China. Und ganz vorneweg fährt BMW und Mercedes E-Klasse. Aber das ist schon ein Achtungserfolg auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, Platz 6 bei den Limousinen, der ET5. Und das ist ja so das Einsteigermodell bei NIO. Und ich bin den ET7 ja gefahren. Und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Man wildert da doch so ein bisschen rum bei den etablierten Automarken. Also spannende Sache, sicherlich spekulativ die Aktie, aber man kann ja ganz einfach sagen, ich mache hier unten Stop-Loss bei 59, Risiko sind 10% maximal und nach oben ist natürlich viel Platz. Also wenn man mal hier so die Marke von 12, wenn die mal genommen wird, dann können wir ruckzuck wieder bei 20 sein, das wäre für jetzt eine Verdopplung, also da könnte schnell auch mal wieder ein bisschen Dynamik reinkommen.
Wir schauen auf Palantir, denn die haben gestern Bilanz gezogen. Umsatz und Gewinnerwartungen konnten übertroffen werden. Was sagst du zur Bilanz?
Ja, das ist super. Das ist aber das Einzige, was ich super finde, weil man hat nämlich gleichzeitig die Prognosen nicht gesenkt, aber sie liegen unter den Prognosen der Analysten. Die Prognose für das erste Quartal und auch für das Gesamtjahr 2023, was den Umsatz betrifft. Und das Wachstum liegt eben nur bei 20%. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade viel für einen Wachstumswert, in Anführungszeichen 20%. Bewertung ist 6- bis 7-facher Umsatz, das ist ganz ordentlich und da müsste man eigentlich doch ein bisschen mehr wachsen. Aber was immer viel mehr zählt, die Aktie hat nachbörslich um 18% zugelegt. Das liegt eher daran, dass der Firmenchef so ein paar Worte hat fallen lassen, die natürlich jeder hören will. Künstliche Intelligenz, AI, ChatGPT. Man hat zwar, er hat zwar nicht gesagt, was genau Palantir damit vorhat, aber dass natürlich man da auch drauf setzt und das hat natürlich funktioniert, hat zu Euphorie geführt. Die Aktie ist ja ohnehin sehr beliebt bei Privatanlegern, nicht nur in den USA, auch in Deutschland. Und deswegen dieser Kurssprung, denn tatsächlich, die Prognosen waren jetzt nicht toll, die Zahlen etwas besser als erwartet, aber das hat natürlich funktioniert. Mit diesen Zauberworten.
Aber das heißt, man muss jetzt hier nicht drauf setzen?
Nein, muss man nicht. Zumal, meine, gut, jetzt diese Erholung ist jetzt nicht massiv. Wir waren bei 6, sind jetzt bei knapp 8. Das, Die Aktie war ja schon deutlich höher, ich glaube sogar mal Richtung 30, kurz nach dem IPO. Also insoweit ist das nicht viel, aber ich finde sie einfach zu teuer. Tatsächlich 20% Wachstum bei einer 6-7-fachen Umsatzbewertung, das ist mir zu viel.
Du hast es gesagt, die Zauberworte künstliche Intelligenz haben hier für den Schub nachbörslich gesorgt. Das ist so ein bisschen vor ein paar Jahren, wo man nur sagen musste, ein Unternehmen, ich mache was mit Krypto und dann ging es nach oben für den Wert. Jetzt ist es wirklich künstliche Intelligenz.
Absolut,
egal, wer damit arbeitet oder wer damit in Verbindung steht, die Aktien gehen durch die Decke. Wir sehen hier C3 AI.
Ich sage immer C3 AI. Ja. Die haben sogar den Begriff im Firmennamen jetzt nicht erst seit gestern, also sie haben sich jetzt nicht vorgestern umbenannt, sondern die heißen schon immer so. Ich kenne die Aktie auch schon recht lange. War auch meine laufende Empfehlung im meinem Report. Ist dann auf dem Weg nach unten. Man sieht sie, die 200-Tage-Linie kommt von sehr weit oben. Die Aktie war auch mal viel, viel teurer. Hat sich jetzt gesammelt und jetzt hat man natürlich profitiert von diesem KI-Boom, den wir in den letzten zwei, drei Wochen an der Börse hatten. Und die Aktie hat sich in der Spitze mehr als verdoppelt innerhalb kürzester Zeit. Das war natürlich zu viel und tatsächlich hat man hier eine Firma, die auch wirklich mit künstlicher Intelligenz arbeitet, nämlich auch gerade was Datenanalyse angeht. Aber trotzdem ist jetzt natürlich, das ist zu viel gewesen in zu kurzer Zeit. Also auch hier würde ich jetzt sagen, anschauen, abwarten und ich schaue mir die Aktie auch nochmal intensiv an. Aber zu den Kursen würde ich da Abstand nehmen im Moment.
Gibt es denn Unternehmen aus dem KI-Sektor, wo du momentan spannender findest?
Ehrlich gesagt nicht, weil es gab ja schon viele Hypes. Jetzt klar, das Thema künstliche Intelligenz wird uns langfristig begleiten, das ist keine Frage, aber nicht in der Dynamik, die wir jetzt gerade sehen. Und da sollte man doch mal ein bisschen Abkühlung abwarten und sich dann würde ich die Aktien aussuchen, die Sinn machen und ich werde sicherlich demnächst hier die eine oder andere auch mal vorstellen.
Genau, der Sektor, wie du sagst, wird uns noch länger beschäftigen, das werden wir uns genauer anschauen. Jetzt schon auch ein Sektor, der uns schon lange beschäftigt. Zwischenzeitlich, wir hatten noch den Dreijahreschart, genau, damit wir sehen, woher die Aktie kam.
Genau, da sieht man mal, das Thema war auch schon mal 21 heiß, kurz nach dem Börsengang ist die Aktie von C3 AI mal auf über 150 Dollar gestiegen und dann runter bis auf 10. Also da sieht man auch mal, so enttäuschte Euphorie kann auch teuer werden. Insoweit, jetzt kann man natürlich sagen, boah, ein Schnäppchen für 20, aber wie gesagt, ich würde das mir erstmal von draußen anschauen.
Dann schauen wir jetzt auf die Solarbranche. SolarEdge hat gestern noch Zahlen vorgelegt. Wir haben kurz vorher darüber gesprochen. Die erste Reaktion war sehr positiv. Dann hat man sich offensichtlich irgendwie ein Haar in der Suppe gefunden.
Ja, da muss man aber wirklich lange nachsuchen. Also erstmal kurz die Zahlen. Wirklich außergewöhnlich gut. Der Umsatz ein Tick besser als erwartet. Der Gewinn fast doppelt so hoch wie erwartet. Gleichzeitig noch der Ausblick über den Prognosenanalysten. Also alles toll. Insbesondere die Nachfrage in Europa exorbitant. Die Aktie ist dann gestiegen, nachbörslich bis 328 Dollar und ist dann runter auf 192, also war dann von 5% plus am Ende 6% im Minus. Und nach langem Suchen habe ich dann gefunden und es macht eigentlich keinen Sinn, aber es ist auch irgendwie nachvollziehbar. Das Problem bei SolarEdge, was heißt Problem? Man hat im vierten Quartal in den USA nicht so gut performt und nicht die Umsätze gemacht, die man gerne hätte. Das wurde aber durch das Europageschäft mehr als abgefangen. Man muss wissen, für SolarEdge ist Europa weitaus wichtiger als das US-Geschäft. Aber jetzt kommt das Aber, die Analysten, die SolarEdge bewerten, die auch im Analysten-Call gestern dabei waren, die kommen aus den USA und für die ist der US-Markt der wichtigere. Das ist einfach so. Die Amerikaner schauen halt gerne nur auf ihr eigenes Land und nur ungern, auch gerade ungern nach Europa. Insoweit war das natürlich ein Problem. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich ein Problem bleibt, weil am Ende ist es egal. Meine SolarEdge hätte nicht mehr verkaufen können. Insoweit hat SolarEdge auch gesagt, es ist ihnen auch egal, ob sie ihre Wechselrichter in den USA oder in Europa verkaufen. Man produziert weltweit. Das kann man sehr dynamisch gestalten. Insoweit macht das wenig Sinn, diese Rücksätze. Und ich sehe es eher als Chance, die Aktie noch relativ günstig zu bekommen. Denn wie gesagt, man sieht es hier nochmal, die Zahlen 2022, das Gesamtjahr mit fast 3 Milliarden Dollar Umsatz, deutlich besser als das letzte Jahr, also ein unheimlich starkes Wachstum, nachdem das Wachstum zuvor ja eher schwach war. Und mit dem Solarumfeld, was wir jetzt haben, wird es in diesem oder im nächsten Jahr sicherlich mit dieser Dynamik weitergehen. Man sieht hier unterteilt, blau, das sind die Umsätze mit Solarprodukten und man hat ja noch andere Produkte, nämlich Batterien und Elektroauto-Antriebsstränge und Ladestationen. Das macht nur einen kleinen Teil aus, dieser Teil wird aber sicherlich größer werden. Hier sieht man nochmal die Quartale, auch von Quartal zu Quartal immer ein Wachstum. Also das, wie gesagt, sieht so aus oder es würde mich wundern, wenn das nicht so weitergeht bei dem sehr guten Umfeld, das wir haben. Und auch in den USA wird die Nachfrage, hat auch SolarEdge auf dem Analysten-Call gesagt, da merkt man Belebung und das würde im nächsten Quartal auch besser werden.
Vielleicht setzt sich ja dann doch noch die Meinung durch, dass, wie du die auch teilst, dass eben eigentlich alles positiv ist und egal ob USA oder Europa.
Absolut.
Und dann wird die Aktie wieder, das war jetzt halt erst nachbörslich, wie du sagst, dass dann dieser Einbruch.
Das kann man natürlich auch sagen, sell on good news, aber es ist ja nicht so, dass SolarEdge im Vorfeld extrem gestiegen wäre, dass man jetzt irgendwelche Anstiege abverkaufen müsste. Im Gegenteil, die Aktie läuft ja seit ein paar Wochen seitwärts und eigentlich ist mal der Ausbruch nach oben überfällig. Haben wir noch einen längerfristigen Chart?
Bei SolarEdge nicht.
Bei SolarEdge nicht, ach. Schade.
Naja, könnten wir sehen, woher sie kommt, genau. Schauen wir da. Aber sie kommt, ja, so verrat uns, woher sie kommt.
Ungefähr. Nee, also sie läuft seit 2 Jahren seitwärts, aber davor ging es halt 2 Jahre lang extrem nach oben. Jetzt hat man also diesen massiven Anstieg abgebaut und eigentlich auch, ich sage es nochmal, das Solarumfeld ist so gut wie die politisch, ökonomisch, ökologisch und das, die Wachstumsraten sind ja auch da und da fehlt nicht mehr viel für den Ausbruch nach oben.
Dann schauen wir auf SFC Energy, da ist ein Investorentag, Investorenveranstaltung heute und man hat verkündet, dass man 2023 ähnlich stark wachsen oder genauso stark wachsen will wie letztes Jahr.
2022. Genau, die Zahlen, die wir vorhin auch vorgelegt für 2022 waren sehr gut, lagen auch über den eigenen Prognosen. Das ist stark, man wächst auch mit 30%, was auch gut ist und man hat für einen Wert aus dem Wasserstoffumfeld auch noch eine ganz humane Bewertung. Insoweit sieht das alles gut aus. Klar, auch hier ein Jahr lang im Prinzip nichts passiert, aber im letzten Jahr, sagen wir so, ist das ja gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn man da nichts verloren hat. Also wenn ich eine Aktie aus dem Wasserstoffbereich oder Brennstoffzellenbereich nehmen würde, dann SFC Energy. Man hat sich da eine richtig gute Nische gesorgt. Da ist jetzt kein immenses Wachstum, aber 30% ist ordentlich. Und der Börsenwert mit dem dreifachen Umsatz bewertet, das ist jetzt nicht sportbillig, aber auch noch angemessen in Relation zum Wachstum. Also ich bin ja kein Freund von Wasserstoff- und Brennstoffzellen, aber die Aktie, die kann man durchaus mal haben.
Wenn Wasserstoff, dann SFC Energy und nicht Neil dementsprechend.
Nein, und nicht Neil, ja. Das, woher weißt du das?
Weil es ja nur einen Favoriten geben kann aus dem Sektor und den hatten wir ja gerade.
Ja, ich muss jetzt immer doch mal meinen Zettel aus und nicht so irgendwas Falsches sagen. Weil nochmal, SFC ist bewertet mit dem dreifachen Jahresumsatz für 23 und Neil mit dem 17-fachen für 23. Und das aber auch nur, weil für 23 ein riesen Umsatzsprung erwartet wird. Nimmt man den 22er Umsatz, ist Neil bewertet mit dem 28-fachen Umsatz. Das ist wirklich abstrus geradezu. Und man wird im letzten Jahr, die Wachstumsrate liegt bei 10%. Wie gesagt, dieses Jahr soll es deutlich mehr werden. Aber bei Neil weiß man das auch nicht so genau. Das sind ja nur Prognosen und Schätzungen. Neil ist viele schuldig geblieben in den letzten Jahren. Das Wachstum, also bei einem Börsenwert oder andersrum, SFC und Neil machen beide ungefähr den gleichen Umsatz, um die 80 Millionen Euro. SFC ist mit 400 Millionen bewertet und Neil mit 2,5 Milliarden Euro. Das zeigt also schon, ich weiß gar nicht, was hier erwartet wird. Auf jeden Fall hat man diese hohen Erwartungen niemals erfüllen können und es würde mich sehr wundern, wenn man das tun kann. Klar, wenn man Neil da unten bei 1 Euro gekauft hätte im Oktober, wäre man jetzt 60% im Plus. Aber es haben auch viele die Aktie bei 3 Euro gekauft, wo wir auch schon mal waren. Da haben wir den längerfristigen Chart.
Genau, auf die 3 Euro blicken.
Genau, bei 3 Euro waren wir nämlich auch mal Anfang 21. Und klar, auch die Aktie kann vielleicht wieder auf 3 Euro steigen. Aber ich kann mir das unschwer vorstellen, oder schwer vorstellen, nicht unschwer, ich kann mir das schwer vorstellen. Denn wir haben jetzt 2,5 Milliarden, wir wären dann bei 5 Milliarden bei einer Firma mit einem Jahresumsatz von 80 Millionen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also für mich sind wir jetzt bei Neil sicherlich eher oben als unten.
Auch Goldman Sachs hat übrigens jetzt heute die Kaufempfehlung gestrichen.
Ja, wobei das Kursziel angehoben. Immer noch bei...
Also umgerechnet 1,84 Euro.
1,80 Euro ist also ein bisschen über dem aktuellen Niveau. Ja.
Na gut, dann schauen wir auf wieder eine andere Branche, TUI. Die haben auch Zahlen vorgelegt. Wie lief es denn hier zuletzt?
Ja, sehr gut. Das war das Schlussquartal vom letzten Jahr. Das ist, glaube ich, für TUI das erste Geschäftsquartal. Starker Umsatz, den Verlust reduziert. Das Quartal ist eigentlich immer verlustreich. Das Schlussquartal, weil natürlich da wenig los ist, ein bisschen Wintergeschäft. Aber sehr starke Zahlen und vor allen Dingen hat auch gesagt, die Buchungen für den Sommer laufen sehr, sehr gut. Ja, und man ist auf dem besten Weg, wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen. Man würde in diesem Jahr auch beim Ergebnis wieder vorankommen. Heute gibt es dann noch eine Hauptversammlung, eine digitale, auf der die Kapitalmaßnahmen beschlossen werden sollen, damit man auch seine Schulden, die man immer noch hat, beim Staat vor allem zurückzahlen kann. Das ist zwar eine schöne Kapitalerhöhung, aber es ist auch schon lange bekannt, das wird so auch durchgehen. Soweit ist man jetzt bestens vorbereitet, um tatsächlich wieder richtig Schwung aufzunehmen. Die Aktie hat das ja auch schon gemacht so ein bisschen. Aber es fehlt natürlich so der letzte Drive. Aber ich finde, das ist eine spannende Erholungsgeschichte. Und das kann auch durchaus funktionieren. Klar, spekulativ, es gibt immer noch Risiken. Gibt es bei jeder Aktie. Aber finde ich eine durchaus interessante Geschichte.
Dann haben wir noch einen letzten Sektor, einen letzten Wert für heute, also den Lithium-Sektor. Und Lift Power, ist es weiter dein Favorit aus dem Lithium-Bereich?
Ist es. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso. Weil, klar, die Aktie ist schon gut gelaufen, hat jetzt von diesem, das kam ein bisschen zu früh, das hoch korrigiert. Aber der Kurs ist doch mit 7 Euro relativ hoch. Wenn man mal schaut, Standard Lithium, American Lithium liegen so im Bereich zwischen 3 und 4 Euro. Lift bei 7. Das ist natürlich immer nur die halbe Wahrheit. Es geht nicht um den Kurs der Aktien, es geht um den Börsenwert. Und der ist bei Lift Power doch deutlich geringer, 250 Millionen Euro. Und bei Standard und American Lithium sind es 600 bis 700 Millionen. Lift Power ist auch noch nicht so weit. Man hat vor allen Dingen ein Projekt, das Yellowknife-Projekt, das man vor einiger Zeit erst erworben hat, was hochinteressant ist. Und ich habe mit der Firma vor einiger Zeit gesprochen. Man hat gesagt, selbst wenn jemand kommen würde und würde 1 Milliarde auf den Tisch legen, man würde dieses Projekt nicht verkaufen, weil es lässt sich sehr einfach abbauen. Es ist von der Infrastruktur her perfekt. Und das Einzige, was man jetzt noch machen muss, man muss die Bohrergebnisse, die man schon hat, die aber aus den 70er Jahren sind, nochmal bestätigen. Das wird man jetzt machen in diesem Jahr. Und dann ist die Frage, wird man es verkaufen, wird man es selber in Produktion bringen? Aber dieses Projekt ist wirklich außerordentlich. Man hat noch zwei weitere Projekte, die auch sehr gut sind. Und das für diesen Börsenwert, das ist sehr spannend. Man hat auch wohl auch schon einige Anfragen erhalten aus der Branche, aus anderen Branchen, die Interesse gezeigt haben, vor allen Dingen an diesem Yellowknife-Projekt, was tatsächlich eins der besten ist. Und vor allen Dingen, es liegt in Kanada und nicht irgendwo in Nordamerika, was ja auch sehr wichtig ist, denn dort ist ja gerade so ein kleiner Run auf Lithium-Projekte ausgebrochen.
Also könnte diese Seitwärtsphase, die wir seit ein paar Wochen sehen, vielleicht dann in Kürze schon enden, wenn es positive Meldungen gibt, oder dann kann es schneller gehen?
Ja, also wichtig ist eigentlich für mich die Story langfristig. Auf Sicht von zweieinhalb Jahren ist das von jetzt ab vielleicht kein Verzehnfacher mehr, aber zumindest in dem Bereich von 50, 60, da kann man sich schon hinbewegen. Das wäre dann so ein Börsenwert Richtung 3 Milliarden Dollar. Das ist durchaus realistisch auf Sicht von 2,5, vielleicht 3 Jahren maximal.
Gut, schön, wir in 3 Jahren wieder hier. Ich vergesse es sowieso. Aber vielleicht erinnert sich der andere Zuschauer. Dankeschön für den Moment, Alfred. Danke auch euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.